HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Am Samstag geht sie los, die Documenta 15 in Kassel. Sie ist die weltweit bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Die Spannung dürfte also steigen. Mehr als 30 Ausstellungsorte sind über die ganze Stadt verteilt, jeden Tag zu sehen. Die regulären Öffnungszeiten sind von 10 bis 20 Uhr. Aber reicht da eigentlich so ein einzelner Tag, um das alles wahrzunehmen, was geboten wird und um nichts zu verpassen? Und ja, worauf muss ich eigentlich achten, damit es auch Spaß macht und nicht nur so zum Abklappern ausartet? Mein Kollege Dirk Wagner hat mit unserer Reporterin Birgitta Söhling in Kassel über diese ganz praktischen Fragen zu so einem Documenta-Besuch gesprochen. Und zuerst hat er sie gefragt, wo fange ich eigentlich an?
Also, da gibt es grob gesagt mal drei Bereiche. Da gibt es die Innenstadt mit der Documenta-Halle und dem Museum Fridericianum. Das sind so zentrale Orte bei jeder Documenta. Dann gibt es die Fuldaau. Da ist es ein bisschen relaxter. Man ist so im Grünen und am Fluss. Und neu dazugekommen in diesem Jahr ist der Kasseler Osten. Ein ganz spannender Bereich mit einem alten Industriegelände, dem Hübner-Areal, das jetzt so Spielwiese der Kunst geworden ist. Und da gibt es auch das Hallenbad Ost. Das finde ich total cool. Man steht im ehemaligen Schwimmbecken, Kacheln und Leitern sind noch da und guckt sich Kunstwerke an.
Ja, da entstehen gleich Bilder im Kopf. Wo wird's denn besonders politisch dieses Mal, aber vielleicht auch besonders spektakulär?
Also ich finde ja, dass diese Documenta im Grunde durch ihren Ansatz schon total politisch ist. Das Ruan Rupa Kollektiv aus Indonesien, das lehnt ja die herkömmliche Kunstszene als elitär und ausbeuterisch ab. Und deswegen heißt das Motto hier Make Friends, not Art. Also Freunde finden statt Kunst machen. Und so die Fachpresse, die Kunstkritiker unter den Kollegen, die sehen das auch durchaus kritisch. Die vermissen hier die großen Werke, die sehen hier viel Folklore. Themen, die drehen sich häufig so um Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Protestbewegung. Aber für Leute wie mich, die von zeitgenössischer Kunst jetzt nicht so ganz viel verstehen, wirkt diese Documenta dadurch auch wirklich sehr vielfältig, sehr lebendig, sehr sinnlich. Spektakulär finde ich zum Beispiel ein großes Wandgemälde in der Documenta-Halle. Aber eigentlich geht es gar nicht um das Spektakuläre. Diese Documenta, finde ich, die beweist ganz viel Sympathie so für das Kleine, das Unscheinbare, das Wildwuchernde. Und das ist irgendwo sehr spannend.
Dann kommen wir mal zu den ganz praktischen Dingen. Wo gibt es denn Karten für die Documenta? Wie komme ich dann von A nach B? Und wo kann ich vielleicht auch mal die Füße hochlegen? Das ist ja ein Riesengelände.
Ja, allerdings. Die Füße qualmen dann irgendwann auch. Also Tickets kann man eigentlich ganz bequem online ordern. Oder aber man kriegt sie im Ruru-Haus. Das ist so eine erste Anlaufstelle in der Innenstadt. Da kriegt man dann auch Programme, Stadtpläne, kann Touren buchen oder auch sein Handy aufladen. In der Innenstadt kommt man zu Fuß schon ganz gut klar. Vom Zentrum in den Osten fahren dann alle Viertelstunde Shuttlebusse. Und zum Auftanken und Chillen finde ich es ganz nett im Ahoi-Bootshaus am Fulda-Ufer zum Beispiel. Aber Plätze zum gepflegten Abhängen, die gibt es eigentlich überall auf dieser Documenta.
Die verteilt sich ja auch in der Stadt. Das ist ja auch das Besondere an dieser Ausstellung. Jetzt kann es ja sein, dass ich sage, Mensch, ich will da unbedingt hin. Ich habe aber nur einen Tag Zeit für die Documenta. Kann ich da überhaupt einen vernünftigen Eindruck bekommen? Also geht Documenta an einem Tag?
Das ist immer die Frage, was man selber so für einen Anspruch hat. Man kann unmöglich alles abklappern. Davon muss man sich komplett verabschieden. Und überhaupt auch so von dem Gedanken an so die klassische Kunstausstellung, wo man so Werke betrachtet von Wand zu Wand. Das ist eher so ein Mitmachding, so ein Happening. Vielleicht ist es ganz schön, wenn man sich wirklich auf eine Sache mal konzentriert, sich nur ein Ausstellungsgebäude anschaut, sich Zeit nimmt. Viele Künstler sind persönlich da, viele sprechen Englisch. Man kann die ansprechen, die sind total nahbar. Und das ist eigentlich auch so der Gedanke, hier eben sich auszutauschen. Das ist ja so ein Leitmotiv der Documenta 15.
Sagt Reporterin Birgitta Söhling. Sie hat uns Tipps gegeben, wie man einen Documenta-Besuch in Kassel erfolgreich begehen kann. Die Documenta 15 wird jeden Tag fast 1 Million Euro in die Kassen der Stadt zusätzlich spülen. Eine unfassbare Summe, von der natürlich möglichst viele Geschäftsleute ordentlich profitieren wollen. Vor allem die Gastronomie hofft auf ein gutes Geschäft. Es entstehen zurzeit Bars, es gibt Documenta-Spezialitäten und sogar ein extra Documenta-Frühstück aus regionalen Produkten. Es soll klug und vor allem ganz wichtig bei der Ausstellung aufnahmefähig machen. Christoph Dörr berichtet.
Sehr lecker.
So könnte es hier demnächst jeden Tag aussehen. Hofft zumindest der Küchenchef Mazen Nuruldin. Der Laden ist voll, alle sind glücklich.
Dankeschön. Nee, alles klar.
Gut, heute sind die Gäste nicht ganz objektiv, es sind nämlich Freunde des Hauses. Sie dürfen das Documenta-Frühstück des Syrers probieren. Sata heißt die Teigrolle, sie ist gefüllt mit Tomaten, sauren Gurken und Petersilie. In Syrien bekommt jeder Schüler Sata von Mama in die Brotbox, weil es schlau und ausdauernd machen soll. Als er mit 10 Jahren eine Mathearbeit schreiben sollte, hat Mazen Nuruldin den Test gemacht.
Und ich habe gegessen, abends und morgens, vor Prüfung. Und danach, ich habe Prüfung gemacht, ich habe 1 gemacht.
Zu der Rolle gibt es noch 2 Falafel und Hummus. 6,50 Euro kostet dieses spezielle, schlau und ausdauernd machende Documenta-Frühstück. Alle 5 Jahre spielt Kassel in den Documenta-Sommern verrückt. Die 200.000 Einwohnerstadt wird dann von rund 1 Million Touristen besucht. Die lassen sich ihren Kunsttrip ca. 100 Millionen Euro kosten. Auch Gastronom Karl Börjes hofft darauf, von der Documenta 15 geschäftlich profitieren zu können. Er baut gerade die Terrasse auf dem Dach der Galeria in der Kasseler Innenstadt wieder auf. 2017, bei der letzten Documenta, hat er diese Location erstmalig betrieben.
Wir hatten beim letzten Mal echt ein hohes Risiko, weil wir gar nicht wussten, ob das überhaupt in irgendeiner Weise angenommen wird, und sind so dermaßen irgendwie positiv überrascht gewesen über die Resonanz der internationalen Gäste, aber auch vor allen Dingen hier der Gäste aus der Umgebung. Hier oben ist es einfach wunderschön.
Der Blick ist unser Star, sagt er. Wer will, kann hier in mehr als 20 Metern Höhe Snacks, Drinks, aber auch Kaffee und Kuchen bekommen. Wochentags bis 22 Uhr und am Wochenende sogar bis 0 Uhr. Auch hier, im Biergarten des ehemaligen Hallenbad Ost, wird aktuell noch fleißig vorbereitet. Schließlich will man zum Documenta-Start für jeden Besucher das passende Angebot parat haben.
Hier machen wir Smoker, Barbecue, Grillausgabe. Dann einen weiter haben wir Wein und noch Cocktailbar. Ein Bierpilz kommt noch hier zwischen. Auf der großen Wiese vorne werden wir 100 von den Liegestühlen hinstellen. Und dazwischen ist Kunst der hier ausstellenden Künstler. Das heißt, man wird auch ein Teil der Kunstinstallation werden hier vor Ort.
Hier kann man nämlich die Werke des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi bewundern. Die Kasseler Gastronomie ist auf die Besucher aus aller Welt vorbereitet. 100 Tage Documenta-Wahnsinn.
Reporter Christoph Dörr berichtete über das Geschäft rund um die Documenta 15, die am Samstag beginnt.
HR Info.
Vor einem Monat haben sich Banken, Sparkassen und die Polizei zusammengetan, um Geldautomatensprengungen bestmöglich entgegenzutreten. Ein Riesenproblem auch in Hessen. Die Zahlen sind zuletzt explodiert. Vergangenes Jahr gab es 56 Sprengungen. Ein neuer Rekord, sagt das Hessische Landeskriminalamt. Und in diesem Jahr hat man bereits 17 Fälle registriert. Damit es Kriminelle in Zukunft schwerer haben, hat diese neue Allianz die ersten Schritte unternommen. Was konkret, berichtet Reporterin Ursula Meyer.
Geldautomaten zu sprengen wird schwieriger, wenn Kriminelle nicht mehr so leicht an die Geräte herankommen. Oft stehen diese in den Vorräumen von Filialen. Die riegeln die ersten hessischen Bankfilialen mittlerweile aber nachts systematisch ab. So ist es zum Beispiel bei der Sparkasse Fulda. Vorstandsmitglied Christian Markert erklärt.
Das heißt, ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens gibt es keinen Zugang mehr zu unseren Geldautomaten.
Das soll die Automaten künftig besser vor Kriminellen schützen. Im laufenden Jahr haben die in Hessen bereits 17 Geräte gesprengt und einen Schaden von über 3 Millionen Euro verursacht. Es könnten dabei sogar Menschen in Gefahr geraten, meint Markert von der Sparkasse Fulda.
Wir haben durchaus auch Standorte, wo auch Menschen noch mit im Gebäude untergebracht sind. Und das ist für uns auch ein Kriterium, dass man natürlich zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen immer in Erwägung zieht.
Dass die Sparkasse es Verbrechern schwerer machen will, können diese Sparkassenkundinnen verstehen. Trotzdem sind sie über die neuen Sicherheitsvorkehrungen nicht besonders erfreut.
Schöner finde ich es natürlich, wenn ich immer an mein Geld komme.
Es ist natürlich sehr praktisch, wenn man an jeder Ecke sein Geld schnell bekommt und möchte vielleicht nicht 10 Minuten Einsatz, um woanders hinzugehen.
Auch die ersten Privatbanken reagieren, etwa die Deutsche Bank und die Commerzbank. Welche Maßnahmen sie konkret ergreifen, wollen sie aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Aber so heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Commerzbank, Zitat:
Unsere Abwehrmaßnahmen wirken. Wir verzeichnen deutlich weniger erfolgreiche Sprengungen als im Vergleich zu den Vorjahren.
Nach Angaben des Hessischen Landeskriminalamts können die Banken etwa mehr Videokameras oder Nebelanlagen einsetzen oder in den Automaten Sicherheitssysteme verbauen, damit beim Sprengen Geldscheine verfärbt oder verklebt werden. So werden sie unbrauchbar. Virginie Wegner, Pressesprecherin des Landeskriminalamts, ergänzt, die Beamten hätten außerdem eine Software entwickelt, mit der sie Geldautomaten anhand ihres Standorts oder ihres Fabrikats bewerten.
Anschließend können wir eine Prognose erstellen, sodass man sehen kann, welcher Automat gefährdet ist.
Besonders gefährdet sind zum Beispiel Geräte auf dem Land, die aber über Schnellstraßen und Autobahnen gut erreichbar sind, denn so können die Täter schnell flüchten.
Wie es Geldautomatensprengern in Hessen schwer gemacht wird, an Beute zu kommen, darüber hat Reporterin Ursula Meyer berichtet. Hessen verwandelt sich gefühlt in eine Wüste, denn es wird am Wochenende sehr, sehr heiß. Bis zu 38 Grad sind möglich. Da fragen sich viele, wie sollen wir das nur überstehen? Wir haben da vielleicht so ein paar Tipps für Sie. hr-Info-Reporter Tobias Weiler-Mattes hat nämlich kühlende Oasen in Hessen gefunden. Wo wir uns gut abkühlen können, darüber hat er mit meinem Kollegen Dirk Wagner gesprochen.
Dunkel und richtig kühl ist es, wenn Sie an den grau-schwarzen Gesteinswänden in der Teufelshöhle in Steinau an der Straße vorbeilaufen. Draußen T-Shirt-Wetter, drinnen müssen wir sogar den Pullover anziehen. 7 bis 11 Grad kühl ist es in der Tropfsteinhöhle. Der Eingang zur Höhle liegt auch schön schattig im Wald. Eine Führung buchen können Sie beim Gewerbe- und Verkehrsverein Steinau. Ein weiterer Tipp für Osthessen: Lassen Sie sich von zerstäubter Sohle berieseln im Bad Orber Kurpark im Gradierwerk. Da wurde früher Salz hergestellt und heute können wir da inhalieren. Die Luft, die ist wie am Meeresstrand. Eine schöne kühle Meeresbrise in Bad Orb gibt's auch in Bad Nauheim in Mittelhessen.
Bekomme ich fast schon Lust auf die Hitze, wenn ich dir so zuhöre. Für Mittelhessen hast du noch einen ziemlich, sagen wir mal, außergewöhnlichen Tipp parat.
Ja, da können Sie sich im Schnee abkühlen. Bei -10 Grad in einer Schneekabine. Die gibt es im Villa Vita Hotel in Marburg. In der Kabine liegt tatsächlich Pulverschnee. Der wird über spezielle Düsen hinter einer Gitterwand produziert und verteilt sich dann im Raum. Ja, kostet allerdings als Tagesticket zwischen 44 und 64 Euro, also nicht ganz erschwinglich. Wer in Mittelhessen lieber kein Geld ausgeben will, ab ins ewige Eis nach Dornburg im Kreis Limburg-Weilburg. Da kommt ein wirklich angenehm kühlender Luftstrom aus dem Eingang zum Eisstollen dort. In der Basaltkuppe Dornburg ist nämlich Eis im Gestein.
Wieder was gelernt. Das waren jetzt Tipps für Ost- und Mittelhessen. Mhm. Besonders heiß soll es aber am Wochenende vor allem im Süden und im Rhein-Main-Gebiet werden. Ja. Wo können sich die Leute da abkühlen?
In Wiesbaden können Sie die Füße in angenehm kühles Wasser tauchen. Schön schattig im Wald in der Wassertretanlage oberhalb des Chausseehauses. Das ist am Rand von Wiesbaden. In Waldmichelbach im Odenwald gibt es ein Besucherbergwerk, die Grube Ludwig. Die Betreiber haben mir gesagt, das ja, hat so geschätzte 12 bis 14 Grad in der Grube. Also sich abkühlen und was über Bergbau lernen, das können Sie da. Aber Sie müssen sich vorher anmelden. Und für alle Menschen in Frankfurt noch ein Tipp. Ab sofort können Sie sich unterwegs Ihre Trinkflasche mit kühlem Wasser befüllen. Aus 7 historischen Brunnen. Die Stadt hat die nämlich wieder instand gesetzt.
Ja. So sieht's aus und natürlich ganz viel trinken ist sehr, sehr wichtig bei diesen heißen Temperaturen. Abkühltipps für uns hier in Hessen, die hatte unser Reporter Tobias Weiler-Mattes für uns im Gespräch mit Dirk Wagner. Und das Weilertag in Hessen, mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.